Das Hans-Bredow-Institut präsentiert
Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.
Hallo und willkommen zum Bredowcast. Heute besuche ich unsere Forschungsstelle Mediengeschichte. Dazu muss ich das Hans-Bredow-Institut in der Roten Baumchaussee verlassen und rüber marschieren auf den Campus der Universität Hamburg und dort in den 14. Stock vom Phil-Turm. Dort warten meine Kollegen und meine Kollegin Dr. Hans-Ulrich Wagner, Alina Tiefs und Philipp Säuferling auf mich. Wir wollen über Mediengeschichte allgemein sprechen, dann über Identitätsbildung in den Medien und in dem Zusammenhang mit dem Tatort. Wir dürfen gespannt sein, ich langweile euch jetzt nicht weiter mit meinem Spaziergang zum Campus und schalte gleich wieder ein, wenn ich oben angekommen bin. Bis gleich!
Herzlich willkommen. Ja. Schnauf doch mal erst durch.
Dankeschön. So, da bin ich. Ja, ich bin angekommen in der Forschungsstelle Mediengeschichte, dem Brückenkopf vom Hans-Bredow-Institut. Ja, mögt ihr euch einmal kurz selber vorstellen, wer ihr erstmal persönlich seid, genau, was hier in der Forschungsstelle eure Aufgaben sind?
Okay, ich bin Hans-Ulrich Wagner. Ich leite diese Forschungsstelle. Forschungsstelle zur Mediengeschichte bzw. Forschungsstelle zur Geschichte des Rundfunks in Norddeutschland. Das ist die Bezeichnung, die sozusagen traditionell vergeben ist. Mediengeschichte drückt schon aus die Erweiterung zu dem breiten Spektrum von Medienensemble, das wir eben untersuchen wollen. Es geht grundsätzlich um die Mediengeschichte, das heißt alle geschichtlichen Prozesse, die für das Jahrhundert der Massenmedien entscheidend sind. Also das setzt man so bei 1880 an, 20. Jahrhundert vor allem, aber bis in die Gegenwart. Und darüber werden wir uns sicherlich noch unterhalten, wie viel Bedeutung diese geschichtlichen Entwicklungen für die Gegenwart haben. Ja, und das ist wirklich das breite Feld, das wir hier erforschen.
Ja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der Forschungsstelle und helfe natürlich bei allen wissenschaftlichen Anliegen, die wir hier verfolgen, also vor allen Dingen Recherche und auch das Verfassen von Texten. Ich selbst habe dabei noch ein Promotionsprojekt, was ich nebenbei verfolge, und das widmet sich der Erforschung von Filmen über Flucht und Vertreibung.
Ja, ich bin studentische Hilfskraft hier an der Forschungsstelle und unterstütze meine beiden Kollegen in allen möglichen Aufgaben, die hier anfallen, von Recherche über Bibliothek bis hin zum Kopiere, alles Mögliche.
Und in der Runde, in der ihr hier sitzt, seid ihr auch vollständig. Ihr seid der Brückenkopf.
Genau, das kleine, aber feine Team. Genau. Okay.
Und Brückenkopf ist auch das Stichwort zu meiner ersten Frage. Das ist ein schönes Wort, aber warum wird denn die Forschungsstelle so genannt?
Also die Forschungsstelle wird so genannt und ist eben dieser Brückenkopf zur Universität. Deswegen bist du eben auch rübergekommen zur Universität. Das heißt, die Räumlichkeiten der Forschungsstelle sind hier im Phil-Turm auf dem Unicampus. Die Forschungsstelle ist ein Kooperationsprojekt. Das ist wichtig, um sozusagen die organisatorische Struktur zu verstehen. Es ist ein Kooperationsprojekt des Hans-Bredow-Instituts mit der Universität Hamburg, dem Institut für Medien und Kommunikation. Und der dritte Partner, der NDR, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier in Norddeutschland. Diese drei Partner haben seit längerem schon diese Forschungsstelle errichtet und durch entsprechende Geben- und Nehmen-Balance diese Forschungsstelle eben am Laufen gehalten, ermöglicht die wissenschaftliche Forschung, die Lehre ermöglicht und eben wirklich auch Mediengeschichte, mediengeschichtliche Entwicklungen in die Öffentlichkeit zu transportieren.
Mediengeschichte? Du hast diese Frage gefürchtet und im Vorgespräch gesagt, mich gewarnt davor. Ich stelle sie trotzdem, wozu braucht man die denn?
An sich, finde ich, ist die Frage falsch gestellt. Also das heißt, eigentlich dürfte ich die Frage so nicht beantworten. Ich finde, jegliche Art von geschichtlicher Fragestellung gehört zum Leben dazu. Wenn wir wissen wollen, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie sie tickt, was sie macht, dann ist Geschichte ein Teil davon und grundsätzlich die Frage, warum etwas so ist, wie es ist, nämlich weil es irgendwie so geworden ist, ist die Kernfrage von Geschichte überhaupt, und dann gehört sie zu unserem Untersuchungsbereich und kann sozusagen nicht im Berlin Balance fliegen lassen, ohne zu verstehen, was vor 25 Jahren passiert ist. Ja, gut, und offensichtlich interessiert ja Leute auch Geschichte. Also es ist ja nicht so, dass das nur uns drei hier interessiert, sondern das scheint ja offensichtlich die Gesellschaft insgesamt zu interessieren. Und das ist auch wieder Gegenstand von unserer Arbeit.
Wie muss ich mir eure Arbeit so vorstellen? Der erste Gedanke, der mir ganz persönlich zur Geschichte allgemein kommt, die sind relativ dröge, weil ich Geschichte in der Schule nie mochte. Ich glaube, mit diesem Vorurteil seid ihr regelmäßig konfrontiert und könnt mir jetzt bestimmt erzählen, dass es alles ist, nur nicht langweilig.
Wo soll man da anfangen? Nein, es gibt ja so viele kleine Fälle und Geschichten, die wirklich auch jedem Einzelnen, jeder Einzelnen deutlich machen können, wie wichtig Geschichte für den eigenen Alltag ist, für die eigene Umwelt, wie Hans-Ulrich gerade schon gut erklärt hat. Wenn man sich die eigene Nahwelt mal anschaut, also wirklich mikrohistorisch auch rangeht an bestimmte Fragen, dann entdeckt man schon auf dem Weg zur Arbeit irgendwie vielleicht Gebäude, die auch medienhistorisch ganz zentral sind, zum Beispiel das Postgebäude, nicht wahr, Hans-Ulrich?
Das Postgebäude. Die Schlüterpost.
Genau, in der Schlüterstraße, von wo der Rundfunk hier in Norddeutschland überhaupt das erste Mal losging. Und also das ist, was mir persönlich immer ganz gut gefällt, wenn man wirklich die Leute da abholt, wo sie eigentlich stehen, also auch ja, in den Alltagsgeschichten historische Spuren entdeckt und die dann eben entsprechend aufarbeitet. Es ist einfach so wichtig, dass man sich auch mit diesen Medien ja, kritisch auseinandersetzt und auch versteht, dass die eine bestimmte historische Entwicklung haben und auch im Laufe der Jahrzehnte eben das, was wir über Geschichte gemeinsam aushandeln, begleitet und geprägt haben. Auf ihre jeweils eigene Weise. Aber deswegen müssen wir verstehen, wie Medien funktionieren und was sie zu diesen historischen Gesprächen auch beigetragen haben.
Könnt ihr euch Medienwissenschaften oder Kommunikationswissenschaften überhaupt ohne Geschichte oder diesen Kontext Geschichte vorstellen?
Andersrum, glaube ich, wird ein Schuh draus. Oder ich komme ja nun eigentlich klassisch aus der Zeitgeschichte und hatte in meinem Studium auch noch gar nicht so viel mit Mediengeschichte zu tun. Aber seitdem ich mein eigenes Promotionsprojekt angefangen habe und gerade seitdem ich hier an der Forschungsstelle arbeite, ist es eigentlich so, dass ich mir mittlerweile kaum noch vorstellen kann, Zeitgeschichte ohne den medialen Bezug zu verstehen. Also ich glaube, Medienwissenschaft geht natürlich auch, je nach Fragestellung, mal ohne großen historischen Hintergrund. Es hängt wirklich von dem Projekt ab. Aber wenn man ein zeithistorisches Thema untersucht, ist es einfach elementar, dass man sich auch anschaut, wie haben die Medien das jeweils begleitet.
Also das ist eine Seite, dass man sagt, wirklich die Zeitgeschichtsforschung, vielleicht unterhalten wir uns da auch noch näher drüber, die braucht natürlich Medien und die muss sehr viel lernen auch noch, um mit den Medien adäquat umzugehen. Das ist ja ein Riesenprozess, der im Moment in der Geschichtsforschung stattfand und findet. Umgekehrt eben Medienwissenschaft ist, würde ich gleichwohl sagen, immer auch auf eine geschichtliche Dimension angewiesen. Und zwar, wenn du den drögen Begriff Geschichte vermeiden willst, dann nenn es Transformationsprozesse, Wandlungsprozesse oder irgend sowas. Also jedenfalls irgendwas, wenn man als Medien- und Kommunikationswissenschaftler etwas untersucht, wo man nicht sozusagen an dem Short-Term-Effekt interessiert ist, genau. Sondern an irgendwas Langfristigen, dann hast du eigentlich eine geschichtliche Dimension automatisch mit drin. Und dann hast du den drögen Begriff Geschichte zwar vermieden, aber es ist letztlich das Gleiche.
Und würdet ihr sagen, ihr macht mehr mit Medien oder mehr mit Geschichte?
Ja, nee, das gehört zusammen. Also das heißt, wir machen weder das eine noch das andere, sondern wir machen genau diese Verbindung. Und das zeichnet uns aus, dass Alina jetzt auch von der klassischen Geschichtswissenschaft kommt, jetzt Mediengeschichtswissenschaft macht. Ich komme in dem Fall von Haus auf von der Literaturwissenschaft und Philipp kommt von der Philologie her und so weiter. Also das sind verschiedene Zugänge, aber uns eint sozusagen dieses Interesse an der Rolle von Medien in bestimmten geschichtlichen Prozessen beziehungsweise wie diese Medien auch als Akteure heutzutage auftreten, um Gedächtnisbildung, Vergangenheitsbilder, Repräsentationen von Vergangenheit. Dann bin ich wieder hier beim 9. November. Was wissen wir vom 9. November? Wenn ich Philipp anschaue, der ist so jung, der weiß so gut wie gar nichts persönlich. Ich wäre selber ein Zeitzeuge, aber gut umgekehrt, wir wissen das aus den Medien. Also wenn wir da 25 Jahre zurückgehen oder 50 oder 100 Jahre, dann sind das mediale Spuren. Und die sozusagen, was Alina erzählt hat, wissenschaftlich zu untersuchen, da ein Instrumentarium zu haben, ja, das ist unser Job. Das machen wir gerne.
Und ihr beschäftigt euch ja nicht nur mit Dingen, die weit, weit zurückliegen, sondern auch mit ganz aktuellen Medieninhalten. Und ein Forschungsschwerpunkt von euch heißt, verbessert mich, wenn es jetzt nicht richtig ist, regionale Identitätsbildung, so hieß das ja. Mhm. Ja. Was ist denn das?
Gerne auch du.
Also ich mach mal den Aufsatz. Ja. Regionale Identitätsbildungen, hinter diesem vielleicht sperrigen Begriff verbirgt sich eigentlich was total Interessantes und was total Naheliegendes. Denn jeder weiß sofort, dass er ja nicht alleine ist auf der Welt, sondern mit anderen zusammen. Das ist der Ausgangspunkt. Wir sind nicht Solipsisten, wir sind letztlich immer an Communities interessiert. Und das heißt, sehr viele dieser Communities sind strukturiert auf einem geografischen Level. Das heißt, ich verstehe mich als Angehöriger meines Stadtteils. Das interessiert mich, was in meinem Stadtteil passiert. Ich als Süddeutscher vom Akzent her könnte aber auch problemlos irgendwo in der Podiumsdiskussion sagen, ich als Hamburger meine, das sei so und so. Das ist noch eine gewisse Irritation, aber ja klar, ich wohne in Hamburg, ich bin dann Hamburger. Ich kann das auch mit dem entsprechenden Schmunzeln für Norddeutsch sagen, mit süddeutschem Akzent, dann ist das, oder wir begreifen uns natürlich als Deutscher. Wir werden im Urlaub als Deutscher wahrgenommen und angesprochen und vielleicht fühlen wir uns als Weltbürger. Das heißt also, das sind diese regionalen oder diese erstmal geografischen Levels, auf denen wir Identitätsbildung. Und Identitätsbildung heißt eben, ich fühle mich zugehörig zu einer Gruppe, die offensichtlich irgendwie gleiche Merkmale hat. Als Bundesrepublikaner, als Deutscher. Da sind wir wieder bei Geschichte, die offensichtlich über die gleiche Geschichte verfügt. Geschichtliche Daten, geschichtliche Erfahrungen, geschichtliche Prägungen, dass sie sich als solche fühlt, wahrgenommen wird. Das schließt nicht auch aus, auch kritisch damit auseinandersetzt, aber das sind diese Prozesse. Und wie verlaufen diese Identitätsbildungsprozesse? Wie wandeln die sich? Wie sind sozusagen die Wahrnehmungen und die Ausformungen? Das ist ja was unheimlich Prozessuales. Das passiert sozusagen ständig. Und die Rolle der Medien dabei, also wenn mir quasi immer am 9. November das Leben der anderen gezeigt werde, dann begreife ich mich ja irgendwann als Deutscher, der geprägt ist von der Teilung, die Gott sei Dank überwunden wurde. Und wenn mir das jedes Jahr einmal eingeprägt wird, dann glaube ich es ja irgendwann sogar selber. Also haben die Medien einen eminenten Anteil an diesem Identitätsbildungsprozess. Das war jetzt ein banales Beispiel, aber um es zu verdeutlichen, sowas passiert ständig. Und das zu erforschen, das finde ich, ist eine große Herausforderung, eine spannende Sache.
Und wo findet ihr diese Identitätsbildungsprozesse in den Medien konkret? Habt ihr da irgendwie ein Beispiel?
Ich glaube, das kann jetzt Philipp beantworten. Der macht nämlich gerade eins.
Ja, genau. Ich habe gerade eine Fallstudie zum Tatort durchgeführt und mir da regionale Identifizierungsprozesse angeguckt und habe Tatorte, die in Norddeutschland spielen, in den 1970er Jahren untersucht. Erstmal herausgefunden, welche es da überhaupt gab. 24 hat der NDR da produziert und noch einer vom Radio Bremen und einer vom WDR. Und mir da beispielhaft diese Sendungen angeguckt und versucht herauszufinden, wie der Raum und die Region und Norddeutschland insgesamt oder auch nur ein kleinerer Teil von Norddeutschland da inszeniert, dargestellt werden oder wie der Raum da eine Funktion in der Dramaturgie der Handlung einnimmt.
Hm. Ja. Und wie muss ich mir das vorstellen? Du schaust den ganzen Tag Tatort.
Ja, schön wär's. Natürlich habe ich mir einige Folgen dazu angeguckt, mir dann ein Instrumentarium entwickelt, wie ich die analysieren kann, wie ich Raummerkmale da entdecken kann und das dann eingeordnet in den Prozess. Ich habe mir angeguckt, wie diese Folge angekündigt wurde, von Seiten des NDRs zum Beispiel, und dann beispielsweise in der Hör zu geguckt, was danach dazu geschrieben wurde, welche Rezensionen es dazu gab, ob da drauf eingegangen wurde, wie der Raum oder die Region da dargestellt wurden. Mhm. Da gibt es ganz interessante Beispiele.
Kann man sofort erkennen, hier wird jetzt über Hamburg gesprochen, oder muss man das irgendwie, weiß nicht, habt ihr das irgendwie kodiert oder wie?
Ja, der Raum wird inszeniert. Das ist auch eigentlich das Merkmal des Krimis als Basis. Das muss authentisch dargestellt werden. Das heißt, dem Zuschauer muss ein Raum vermittelt werden, der glaubhaft ist, wo ich sagen kann, da kann dieses Verbrechen spielen. Das heißt, dieser Raum wird künstlich geschaffen. Und ein einfaches Mittel ist ganz am Anfang eine totale Einstellung, wo zum Beispiel im Hamburg-Tatort der Hafen zu sehen ist. Oder es gab eine Sylter-Folge, wo dann erstmal die Dünenlandschaft und das Meer dargestellt werden, damit erstmal eine Verortung ganz am Anfang stattfindet, wo dann der Tatort ist, damit das eine authentische Kulisse werden kann, in der dann die Handlung angesiedelt wird. Mhm. Und das kann über ganz verschiedene Merkmale stattfinden. Also man nennt das auch Alltagssignale, dass dann da Kennzeichen vorkommen, dass der Kommissar eine Zeitung liest, die irgendwie regional oder lokal ist. Oder dass die Landschaft so und so oft vorkommt. Dialekt, Mundart, meistens ist das jedoch bei Nebenpersonen und Hintergrundfiguren und nicht bei den Protagonisten selbst. Mhm. Ja, solche Dinge. Oder irgendwelche traditionellen Riten oder Feste, die dann stattfinden. Mhm. Um da eine, das ist natürlich alles inszeniert, um diese Region dann da als authentische Kulisse zu verorten.
Mhm. Und wenn ich mir jetzt so einen Tatort anschaue, der zum Beispiel in Bremen spielt, was ist typisch Bremen?
Also das ist jetzt ein besonderes Beispiel, weil es gab nur einen Tatort aus Bremen 1972 und dann erst wieder in den 90er Jahren, weil Radio Bremen da wieder ausgestiegen ist. Und dieser Tatort von 1972 aus Bremen, der hat eigentlich überhaupt keine besonderen regionalen Merkmale aus Bremen. Das ist, der fällt auch ein bisschen raus aus der Serie, in der Hinsicht, dass der so pseudodokumentarisch gestaltet war. Also da ging es mehr darum, zu zeigen, wie die Polizeiarbeit funktioniert, so wie das auch in dem Vorläufer von Tatort im Stahlnetz war. Also es wird dargestellt, wie der Kommissar ermittelt, und das wird auch durch so eine Off-Stimme dauernd kommentiert und so dargestellt, und es geht gar nicht um Bremen. Also der Fall ist auch überhaupt nicht mit in dieser Stadt irgendwie verortet. Also es passiert da, man erkennt es irgendwie auch, aber nur ganz schwach am Rande, und es ist vollkommen egal, in welcher Stadt er spielt. Mhm. Während das in anderen Folgen aus den 70ern sehr stark mit dem Ort verbunden ist, auch die Handlung. Also das wird dann auch so beschrieben, dass der Raum semantisiert wird oder instrumentalisiert wird. Zum Beispiel im Sylter-Tatort wird die Leiche natürlich im Meer gefunden, die ist ertrunken. Und die Überführung des Täters geschieht durch das Nordseewasser, das im Magen gefunden wird. Mhm. Das heißt, der Raum wird wirklich Teil der Dramaturgie und der Handlung, während das zum Beispiel in dem Bremer Tatort überhaupt nicht der Fall ist.
Ah, okay. Und wie sieht Sylt aus?
Was ist? Ja, eine wunderschöne Urlaubsinsel. Mhm. Das wird als sommerliches Urlaubsparadies der Reichen und Schönen dargestellt. Und in den Rezensionen in der Hör zu ging es dann auch ein bisschen rund. Da hat sich dann der Bürgermeister von Kampen, in dem der Tatort stattfindet, beschwert, dass es vollkommen falsch dargestellt werde und dass das übertrieben wird. So reich sind die da gar nicht alle. Es gibt eine Szene, wo der Kommissar Finke mit seinem Assistenten im Café sitzen und sie müssen 16,50 Mark für ein Stück Kuchen und einen Kaffee bezahlen. Und in der Hör zu stand dann, dass der Oberbürgermeister gesagt hat, das stimmt gar nicht, so teuer ist es dann nicht.
Aber das ist doch ein total gutes Beispiel, weil es hier unheimlich schön deutlich wird. Also das Bild von Sylt, das ein Tatort-Krimi entwirft, ist sozusagen ein Bild von Sylt. Das Klischee, das sozusagen schon bekannte Bild von Sylt allgemein, ist ein anderes Bild. Das Bild, das der Bürgermeister von Sylt gerne in die Öffentlichkeit vermitteln möchte, ist entweder deckungsgleich oder in dem Fall hier ein anderes. Deswegen gibt es sofort Knatsch dann darum. Das heißt, also wie Images, wie Repräsentationen von Ort, von Raum dargestellt werden, vermittelt werden, ständig neu produziert werden zwischen dem Fremdenverkehrsamt von Sylt und der Tatortredaktion beim NDR und quasi noch vielen anderen medialen Produkten. Das ist übrigens die Zeit, wo eben wirklich Gunter Sachs und Brigitte Bardot und so weiter in Sylt sind. Das heißt also, so eine Vorstellung von Sylt, die ist allgemein in den Köpfen und die wird jetzt hier bedient oder mal nicht bedient oder korrigiert und so weiter. Und das trägt eben langfristig dazu bei, dass du hast wahrscheinlich, wenn du nicht in Sylt warst, trotzdem eine Vorstellung von Sylt. Woher hast du die?
Ja.
Ha! Mhm. Und das rauszukriegen, das wäre auch interessant.
Mhm, das stimmt, ja. Und du, Philipp, hast dich damit beschäftigt, wie es in den Medien auf Sylt aussieht. Also ich habe jetzt mir gemerkt, Nordsee gehört auf jeden Fall dazu und das Wasser, dann hohe Preise oder irgendwie so eine Vermittlung von Luxus dazu. Und gibt es noch mehr, was Sylt ausmacht im Tatort?
Die Landschaft wird natürlich sehr stark inszeniert mit ein bisschen an Traumschiff erinnernder Musik, da haben wir erst heute drüber gesprochen. Natürlich geht es da mehr um das Milieu auch, dass da die Reichen Urlaub machen und dass die Leute kommen aus verschiedenen Teilen von Deutschland. An den Kennzeichen zum Beispiel kann man das erkennen, dass da Autos, schicke Autos natürlich rumfahren, teure Autos mit Kennzeichen aus der ganzen Bundesrepublik.
Mhm. Und Hans-Ulrich, du hast dich in dem Zusammenhang mehr mit Klang beschäftigt.
Ich habe einfach komme sehr stark von der Sound History her. Das heißt, beschäftige mich mit klanglichen Repräsentationen. Grundsätzlich dann klangliche Repräsentation von Raum. Da ist dann einfach das Beispiel Hamburger Hafenkonzert. Also jeder, der grundsätzlich an Hamburg denkt, denkt an Hafen. Das hatte Philipp ja auch erwähnt sofort. Also du zeigst einmal die Landungsbrücken und jeder weiß sofort, das ist Hamburg, das ist Hafenviertel. Dann ist schon interessant, was er sonst noch für Assoziationen hat. Wahrscheinlich irgendwie Fernweh, Matrosen, vielleicht Vergnügungsviertel, Rotlichtmilieu und bla bla bla. Hier im Hamburger Hafenkonzert eine sehr alte Sendung, ist 1929 ins Leben gerufen worden, also gibt es schon seit ewigen Zeiten buchstäblich, aber bis heute im Programm des NDR, speziell in der Anfangszeit, also es ist genau erfunden worden, um Hamburg richtig zu propagieren. Also das heißt, das war sogar eine kleine Koop mit dem Fremdenverkehrsamt und dem Rundfunk, Hamburg populär zu machen. Und im Radio muss das akustisch geschehen. Und das heißt, dazu gehört natürlich eine Blaskapelle. Dazu gehört das Tuten der Schiffe. Dazu gehört eben ein Moderator, der erzählt, wie toll es im Hafen ist und wie viele Schiffe einfahren, ausfahren. Das Tor zur Welt, wie der Slogan heißt. Also der war schon erfunden zu dem Zeitpunkt, aber er wird sozusagen im Hafenkonzert und in solchen maritimen Sendungen natürlich einfach nochmal aufgegriffen und richtig verkörpert. Und ja, ich hatte schon erwähnt, ich komme aus Süddeutschland. Ich habe selber als Kind um 8 Uhr morgens Hamburger Hafenkonzert gehört und damit schließe ich irgendwie einen Kreis. Ich habe, bevor ich nach Hamburg kam, eine Vorstellung von Hamburg gehabt. Wie klischiert die ist und wie viel Shanties und Matrosen die beinhaltet hat und meinetwegen vom Großstadtrevier als moderner Vorabendserie, also da sprechen alle wie Dirk Mattis und fahren irgendwie mit einem komischen BMW umher, das ist eine andere Frage, aber klar, ich habe eine Vorstellung von der Welt und ich habe eine Vorstellung von dem Ort und die ist medial geprägt, sie ist akustisch geprägt im Radio, sie ist filmisch geprägt durch diese entsprechenden Hinweise durch diese sehr inszenierten Bausteine in filmischen Fernsehproduktionen, das kann man eben analysieren.
Und gehört noch mehr zu Hamburg außer der Hafen? Gibt es noch andere Wiedererkennungsmerkmale, räumlich oder akustisch? Oder?
Ja, gibt es natürlich eine ganze Menge. Also der Hafen ist natürlich das Populärste. Das ist das, das ist dankbar und erkennt man dann eben auch sofort. Aber du könntest zum Beispiel auch problemlos eine schicke Villa und eine Auffahrt. Gut, dann kannst du noch irgendwie sagen, dass das unten an der Elbe ist und so. Aber in dem Moment, wo das eben reiche Leute sind, ist es klar, es ist eben Elbvilla. Oder du kannst sowas wie ein Kaffeebaron und so weiter, das ist auch schnell vermittelbar. Überhaupt, was hanseatisch ist. Was ist hanseatisch? Ich bin mir ziemlich sicher, selbst Leute im tiefsten Berchtesgaden würden eine Meinung dazu haben, was für sie hanseatisch ist. Mhm. So, und das ist, hat irgendwas mit zum Beispiel mit diesen Missings zu tun. Also so ein, könnte ich mir vorstellen, dass eine Antwort wäre, dass ein Hanseat so wie Heidi Kabel im Unzeugtheater spricht, also auf jeden Fall SP und nicht SCHP, Spitzer Stein oder sowas wie Helmut Schmidt als Klangfarbe. Also das kommt alles mit rein. Und also Missing ist klar, dass diese Erfindung einer regionalen Sprache, sie zu transportieren in den nationalen Raum. Da haben wir richtig ein mediales Produkt, was speziell für eben das Medium Fernsehen auch erfunden worden ist oder von dem wesentlich transportiert wurde.
Was hat denn zum Beispiel Vielleicht könnt ihr dazu was sagen. Berlin oder München oder Köln? Was ist der Klang?
Also für München würde es mir spontan einfallen. Da brauchst du nur irgendwie im Park Tuba-Klänge zu machen und irgendwie zwei Biergläser aneinander stoßen zu lassen. Du weißt sofort, dass du auf dem Oktoberfest bist. Oder wenn das Klatschen irgendwie auf den Oberschenkel als Lederhose dann gemacht wird. Ich habe jetzt keine hier an. Das sind auch wieder Stereotypen. Das ist sozusagen sofort klar. Oder visuell eben, wie Schwabing aussieht. Wir haben alle eine Vorstellung von Schwabing, ohne zu Zeiten von Gräfin Reventlow dort gewohnt zu haben oder zu Zeiten von Kir Royal dort gewohnt zu haben. Aber wir haben eine Vorstellung davon. Also das heißt, es gibt ganz typische Icons, akustische Icons, visuelle Icons für München, für Berlin. Berlin könnte man das Gleiche durchdeklinieren. Köln, für mich ist Köln ideal mit Kölner Tatort besetzt. Also der Kölner Tatort hat es ja in hervorragender Weise geschafft, Köln zu visualisieren und zu repräsentieren. Das heißt, die Currywurst am Stand mit dem Dom dahinter ist dazu da, das Köln-Bild zu repräsentieren.
Und wie ist das? Gibt es solche Fälle wie mit dem Sylter oder dem Bürgermeister aus Kampen häufiger, dass Einheimische sich im Tatort in ihrer Identität als Einheimische nicht wiederfinden? Oder ist das meistens deckungsgleich? Kannst du dazu was sagen, Philipp?
Ja, in den Rezensionen lässt sich das schon wiederfinden, dass darauf eingegangen wird, wie jetzt meine Heimat, wie auch immer ich die dann definiere als Region, lokal oder noch weiter, wie die da dargestellt wird, ob das richtig oder falsch ist aus der Meinung des Zuschauers.
Ja, ich glaube, eine der größten Konfliktfelder dieser ja auf Heimat und Region angelegten Tatortreihe ist es ja, sozusagen das in der Heimat zu verorten. Und umgekehrt, ich könnte mir gut vorstellen, dass immer dann die Protestschreiben eintreten, wenn das nicht mit dem traditionellen Heimatbild übereinstimmt. Ja. Meine Heimat ist natürlich toll und da ist alles richtig. So, und wenn dann die Honoration der Mörder ist, wenn der Vorsitzende des Schützenvereins derjenige ist, der illegal die Leute beschäftigt und, also sprich der Kriminelle ist, dann wird es den Protest geben, weil so nach dem Motto, dann ist die heile Welt eben gebrochen. Also die modernen Bremen-Folgen zum Beispiel haben unheimlich viel Bremen-Kolorit, aber speziell die Bremen-Tatorts sind soziale Tatorts, das heißt, da geht es immer eigentlich um soziale Probleme. Das heißt aber umgekehrt auch, dass Bremen offensichtlich eine Stadt voller sozialer Probleme ist. Für mich ist Bremen der Inbegriff von total trostlos, total fürchterlich, Plattenbauten, Kriminalität, Jugendgangs und so weiter. Ja, weil quasi immer in den Bremen-Tatorts solche Probleme verhandelt werden. Das stimmt natürlich nicht, aber gemeint ist, was da sozusagen zu der Raumidentität und den Irritationen, die damit verbunden sind, noch an Geschichten transportiert werden. Und das sind in der Regel soziale Geschichten, die transportiert werden. Das ist ja auch das Erfolgsrezept von Tatort, warum das einfach bis heute so toll funktioniert.
Die Medien haben eine große Verantwortung für die Vermittlung von Geschichte. Und da geht es nicht darum, dass in den Medien alles so komplex erzählt werden muss, wie es in der Wissenschaft geschieht. Das ist uns klar, dass das nicht möglich ist. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, eine Vielfalt aufzuzeigen. Und es geht eben immer darum, was erzähle ich und was erzähle ich nicht. Dann natürlich auch zu vermitteln, so einfach es halt geht. Aber die Reduzierung auf ganz enge Stereotype ist wirklich gefährlich.
Also wir müssen uns immer klar werden, dass jegliche Äußerung, ob das jetzt von Medienprofessionellen oder wie auch immer Teilnehmer an so einem medialen Diskurs, in irgendeiner Weise interessengeleitet ist. Dass das bei einer Bildzeitung und einem Bildredakteur, der so eine Beilage macht, interessengeleitet ist, ist klar. Dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das eine Tagesthemensendung macht, ist auch klar. Deswegen ist ein idealer Punkt, um einfach mal ganz kurz zu beschreiben, wir haben ein anderes Forschungsprojekt auch noch in der Entwicklungsphase, muss man sagen, wo wir jetzt weg von den klassisch organisierten Massenmedien, hier Tageszeitungsredaktion, Fernsehredaktion, sondern jetzt auf Social Media gehen. Und du, Alina, hattest gerade gesagt, jeder kann an diesem Erinnerungsdiskurs teilhaben. Tut er auch? Dann wäre die Frage, ob es andere Bevölkerungsgruppierungen gibt, die anderes erinnern, anderes vom Objekt her erinnern, zum Beispiel Reichsburg Nomach, oder sich anders erinnern, die quasi andere Formen der Erinnerung entwickeln wollen und dazu eben Social Media nutzen. Das heißt, ich stelle meine Erinnerung in ein bestimmtes Portal ein, wo ich quasi Gleichgesinnte für meine Geschichte suche. Und diese Art von, ob Geschichte neu verhandelt wird oder bis zu welchem Grad es neu verhandelt wird, in den Formen neu verhandelt wird, durch User-Generated Content, durch User-Generated Aktivitäten, das, denke ich, ist eine spannende aktuelle Frage, die wir eigentlich auch gerade verfolgen, was passiert auf diesem Gebiet. Also ich nenne das ja ein erinnerungskulturelles Feld, ein bisschen nach Bourdieu, also da ist ein Feld und da sind ganz verschiedene Akteure und die haben ganz verschiedene Strategien. Und ob da sozusagen diese User, und die User können Zeitzeugen sein, das können aber auch Nachgeborene sein, Zeitzeugen können übrigens Täter sein, das können Opfer sein, das können Beteiligte sein, Geschädigte sein, wie auch immer. Also Zeitzeuge ist ja nicht sozusagen sofort eine homogene Gruppe, sondern und was, welche Geschichten werden da eingestellt? Welche Geschichten werden da erzählt? Sind das andere Geschichten, als sie das öffentlich-rechtliche Fernsehen erzählt? Sind es andere Geschichten, als sie die Mainstream-Boulevardpresse erzählt? Gibt garantiert subkulturelle Sachen, also wo quasi sich eine neue Gruppierung zusammenfindet, weil sie jetzt eben ihre Geschichte dort erzählt. Wir können das beim Gender-Aspekt festmachen, bei Queer-Aspekten festmachen. Wir können es aber an Age festmachen, also sprich an Alter und so weiter. Und natürlich an Erfahrungen. Also ein ehemaliger Stasi-Offizier wird eine andere Geschichte erzählen von der DDR als ein Kölner Mittelschichtsbürger und so weiter.
Ich habe so eine Tradition entwickelt, die so geht, dass ich am Ende des Podcasts der Folge meine Gäste immer frage, ob sie ein gutes Schlusswort kennen, ein gutes Abschiedswort. Und euch möchte ich fragen, wie verabschiedet sich denn der Hamburger?
Da müsst ihr jetzt erst sagen, damit ich zu mir Zeit zum Nachdenken habe.
Tschüss, sagt er natürlich. Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss.
Bingo. Und wer sagt das? Das ist das Lied von Heidi Kabel.
Ja.
Womit wir den Preis, Preis wieder schließen.
Sehr schön. Also, tschüss vom Bredocast.
Ja, tschüss.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.